Hallo und herzlich willkommen zum ADHS Family Podcast, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna und war auch einmal eine verzweifelte Mama von einem betroffenen Kind. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS. Und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile jungen erwachsenen Mannes, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch auf zwei Dinge hinweisen. Punkt 1, ich spreche in meinem Podcast immer nur von ADHS, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADS. Und Punkt 2, die Werbungen, die im ADHS Family Podcast geschaltet werden, dienen der Finanzierung von Projekten, die der gesamten ADHS Community zugutekommen. Denn sie werden für die Produktion von Erklärvideos für Kinder oder für das familiäre Umfeld, für die Informationsweitergabe an Pädagogen, Diagnostiker und Ärzte sowie für spezielle ADHS-Projekte herangezogen. Mehr Informationen dazu findet ihr am Beginn von Podcast 128 bzw. in dem YouTube-Video, zu dem ich in den Shownotes verlinke. Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Episode haben wir ja mit etwas ganz Neuem begonnen, und zwar mit dem Thema Autismus bzw. Autismus-Spektrum-Störung. Ich hatte dazu Professor Dr. Ludger Thebartz van Elst, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg eingeladen, der sich schon seit vielen Jahren mit beiden Syndromen intensiv befasst und der einer der angesehensten Experten zum Thema Autismus und ADHS im gesamten deutschen Sprachraum ist. Im ersten Teil des Interviews hat uns Professor van Elst bereits viele interessante Einblicke in die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Autismus und ADHS gegeben. Und in diesem zweiten Teil werden wir uns nun mit weiteren hochrelevanten Schwerpunkten von diesem mit ADHS so verwandten Thema widmen. Bevor es mit der Episode aber losgeht, noch der Hinweis auf das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/autismus-2 herunterladen könnt. Gut, dann lasst uns in das Interview starten, indem wir in Teil 1 mit der spannenden Frage geendet hatten, was genau hochfunktionaler Autismus ist.
Ja, Herr Professor, dann gibt es ja auch noch die hochfunktionalen Autisten. Vielleicht können Sie da auch noch ein paar Sätze dazu sagen, weil die ja häufig schwerer erkannt werden.
Ja, absolut. Und das, ich bin ja von Haus aus ein Erwachsenenpsychiater. Also ich kenne die ganzen Geschichten natürlich, weil wir unsere Patienten fragen, wie es früher war. Insofern haben wir da viele Geschichten aus deren Kindheit. Und je höher funktional die Leute sind, das gilt für ADHS wie für Autismus, desto später werden die diagnostiziert. Ja, also zu uns kommen mittlerweile Professoren teilweise, entdecken dann manchmal über ihre Kinder, dass sie selber auch Eigenschaften haben, die sie dann an, und da kann man wieder beide parallel nehmen, Autismus oder ADHS erinnern und wollen dann die Diagnose haben. Und in solchen Konstellationen ist es oft so, dass man zwar die Eigenschaften schon auch ganz gut erkennen kann, sowohl was das ADHS-Muster anbelangt, als auch was das Autismus-Muster anbelangt, aber eigentlich sind die natürlich in ihrem Leben, weil sie gut kompensieren konnten und so erfolgreich dann gewesen, haben einen guten Beruf, haben lange in diesem Beruf arbeiten können, haben lange in Beziehungen leben können, haben Partnerschaften, haben Familie und Kinder, dass man das eigentlich gar nicht mehr Störung nennen darf nach den allgemeinen Störungskriterien. Oft sind diese sehr hochfunktionell betroffenen Menschen dann enttäuscht, wenn sie die Diagnose nicht bekommen, weil sie merken, wie wichtig Die Erkenntnis dieser, ja, sag ich mal, Persönlichkeitsstruktur im Sinne eines ADHS oder einer Autismus für sie ist. Und das stimmt dann ja auch. Also die haben, ich sage immer, die haben die Strukturdiagnose, haben die schon, aber die haben keine Störungsdiagnose oder keine Krankheitsdiagnosen. Und das erkennen wir insbesondere bei autistischen Menschen, die sehr hochfunktional sind, also die eine durchschnittliche oder oft auch überdurchschnittliche Intelligenz haben. Und die es dann oft in der Kindheit und Jugend geschafft haben, sich so gut und erfolgreich an die anderen anzupassen, dass den anderen nichts aufgefallen ist. Und die bekommen die Diagnose dann oft sehr viel später, in der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter. Und die leiden aber nicht unbedingt weniger darunter, weil sie eben in ihren Peer Groups, also in ihren Freundeskreisen, dann eben doch immer Schwierigkeiten hat. Ne? Oft die Autisten dann eben meistens, weil sie vereinsamt sind oder weil sie von den anderen ausgegrenzt und gemobbt wurden. Also manchmal kann das sogar eine richtige Tragödie sein, dass die hochfunktionaler Betroffenen, die also an sich ja mehr Ressourcen haben, gerade wegen dieser Ressourcen sich besser tarnen können und einen Großteil des Leids, aber manchmal auch aus diesen sozusagen ungeschickten Anpassungsleistungen resultiert.
Meistens natürlich auf der sozialen Ebene, sowohl beim ADHS als auch beim Autismus.
Genau,
Ja.
genau. Und immer wieder kommt es zum Problem des Zusammenspiels der einen mit den anderen. Gemeinsam haben die Autisten und die ADSler, dass sie nicht durchschnittlich strukturiert sind. Die Art und Weise, wie sie anders sind, das unterscheidet sich. Manchmal überlappt es ja auch, aber im Kernkonzept unterscheidet sich das. Aber das daraus resultierende Problem mit den Durchschnittlichen, dass sie nicht richtig erkannt werden, dass sie nicht richtig verstanden werden und aus diesem Unverständnis heraus oft sowas wie Ausgrenzung, Mobbing und Abwertung resultiert, das haben sie wieder sehr ähnlich, beide Gruppen. Ne?
Da kommt auch gleich meine nächste Frage. Ist es denn in der Behandlung und in der Begleitung der betroffenen Kinder wichtig zu wissen, welches der beiden Syndrome, also Autismus-Spektrumstörung oder ADHS, überwiegt? Ich meine, wenn das überhaupt feststellbar ist?
Ja, es ist nicht immer ganz leicht zu trennen im klinischen Alltag. Und ich habe in der Arbeit der letzten Jahre ein sogenanntes SPZ-Modell entwickelt. Da unterscheide ich Strukturen, Probleme und Zustände. Das finde ich persönlich in meinem Umgang mit Menschen sehr hilfreich. Ich glaube, es ist schon wichtig für alle Menschen, dass man die Struktur der anderen erkennt. Und das Problem ist ja, dass diese autistische Struktur, diese Empfindlichkeit für Reizüberflutung, diese Bedürftigkeit nach Routinen, dieses sich schwer tun in Kommunikation mit anderen Menschen, dass die Struktur eben nicht als Struktur anerkannt wird, sondern dass da ein Fehlverhalten drin gesehen wird. Denn natürlich können auch autistische Kinder Fehlverhaltensweisen haben. Und die sollte man dann auch korrigieren, die sollte man nicht akzeptieren. Nimm mal angenommen, ein autistisches Kind ist zum Beispiel sehr geräuschempfindlich. Und dann ist man wegen im Kindergarten und es ist laut oder irgendwas Unerwartetes passiert und dann fängt das Kind an, andere zu hauen. Dann ist das Hauen ein Problemverhalten. Und natürlich darf ich das Hauen nicht akzeptieren. Ich tue meinem Kind keinen Gefallen damit als Elternteil, wenn ich plötzlich ein Problemverhalten zur Struktur erkläre und dann von allen verlange, dass das akzeptiert wird. Akzeptiert werden muss, dass das arme Kind so empfindlich ist für Reizüberflutung. Wenn das für das Kind lauter ist als andere, dann muss man halt gucken, wie man damit umgehen kann. Ob es auf dem Kopfhörer hilft, ob es in einer reizärmeren Umgebung sein kann, während die anderen alle so laut sind, ob es wirklich in diesen furchtbar lauten Pausenhof muss. Das ist eine sinnvolle und wichtige Anpassung an strukturelle Besonderheiten eines Kindes, wo das Kind ja nichts für kann. Also wenn es so geräuschempfindlich ist oder wenn es anderen Leuten nun mal nicht in die Augen gucken mag, oder viele autistische Menschen sagen zum Beispiel, wenn ich anderen Leuten in die Augen gucken muss, dann lenkt mich das so sehr von dem Inhalt dessen, worüber ich gerade nachdenke, ab, dass ich mich gar nicht mehr konzentrieren kann. Das ist eine Struktur, das kann das Kind nicht ändern. Da kann es sich so im Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, das ändert sich nicht. Und wenn ich jetzt von dem Kind erwarte, dass es das kompensiert, dann kriegen das zwar manche hin, dann gucken die mit unglaublicher Anstrengung ihrem Gegenüber meistens zwischen die Augen oder kurz daneben und können sich aber natürlich kaum noch richtig konzentrieren auf den Unterrichtsstoff. weil sie so darauf konzentriert sind, dem Lehrer in die Augen zu gucken. Ne? Das ist natürlich ein Missverständnis mit weitreichenden, unguten Folgen. Ne? Ich erwarte von dem Kind da eine Kompensationsleistung, die es aber eigentlich gar nicht erbringen kann und schade ihm nur damit. Ne? Ich könnte ja ohne Probleme akzeptieren, dass es mir nicht in die Augen guckt, während es die Fragen beantwortet, die ich da gerade als Lehrer gestellt habe. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass alle Beteiligten solche strukturellen Besonderheiten verstehen und auch akzeptieren.
Und da sind wir nämlich genau bei dieser Akzeptanz, weil ich habe so das Gefühl, und ich glaube nicht, dass es mich trügt, dass Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder mit Autismus in der Gesellschaft eher Akzeptanz finden und auch eher in der Schule Unterstützung bekommen als Kinder, die eine ADHS-Diagnose haben. Haben Sie da irgendeine Erklärung dafür?
Ja, zunächst mal würde ich diese Auffassung teilen. Das ist auch mein Eindruck. Ist ja immer schwer, ist trotzdem auch nur mein Bauchgefühl. Ne? Aber diesen Eindruck würde ich auch teilen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie in all den Diskussionen, die so in unseren Gesellschaften in den letzten Jahren und Jahrzehnten geführt wurden, über Autismus und ADHS gesprochen wurde. Das ist die Summe all dieser Filme, die da zum Beispiel über Autismus gedreht wurden, die ja sehr positiv sind. Da wird eben um Verständnis geworben und sozusagen das strukturelle Anderssein autistischer Menschen ist, glaube ich, vielen in der Gesellschaft präsenter als bei der ADHS. Obwohl die ADHS ja im Grunde früher kam. Als Welle, sage ich mal, als diagnostische Welle, ist die ADHS ja sicher 10 Jahre älter als Autismus. Aber ich denke, das hat schon viel damit zu tun, dass dann all diese Diskussionen, war Einstein Autist oder nicht, sind diese ganzen Größen da aus dem Silicon Valley, sind die jetzt Benzos und wie sie alle heißen, Steve Jobs und von all diesen Silicon Valley Größen wird ja diskutiert, ist er jetzt ein Autist, ist er kein Autist. All dieses Reden über die Sonderbegabungen und Besonderheiten im positiven Sinne autistischer Menschen hat dazu beigetragen, dass die Gesellschaft, glaube ich, das Positive des Andersseins autistischer Menschen zumindest auf so einer oberflächlichen Ebene besser verinnerlicht hat als bei ADHS. So würde ich mir das versuchen zu erklären. Das müsste man natürlich jetzt mal gucken, ob man das durch Forschung untermauern kann, aber das ist mein Eindruck.
Auch mein Eindruck ist das, und ich glaube, dass auch ein Teil dieses Autismus wird eher akzeptiert als ADHS darin liegt, dass es oftmals eindeutiger zuordnenbar ist. Wenn ich jetzt ein Kind habe, das mir nicht in die Augen schauen kann oder das vielleicht mit den Händen flattert, weil es einen autistischen Tick hat, oder das sich wirklich sehr auffällig anders benimmt und nicht nur unangepasst wirkt nach dem Motto, der ist nicht erzogen, kann ich das eher als Laie erkennen, dass mit dem Kind tatsächlich was nicht stimmt, als mit einem Kind mit
Das
ADHS,
ist richtig.
das unerzogen wirkt. Punkt.
Das ist diese Differenzierung zwischen Struktur und Problemverhalten. Also in diesem SPC-Modell unterscheide ich ja Strukturen und Strukturen kann man nicht ändern, die muss man akzeptieren oder allenfalls Kompensationsstrategien sich suchen. Schönes Beispiel ist eine eigene Weitsichtigkeit. Aber auch das ist eine Struktur. Hat mir auch nicht gefallen. Als ich ein junger Bursche war, wollte ich keine Brille tragen. Ich habe eine relativ starke Brille. Und das ist im Grunde ist es auch eine körperliche Struktur. Und Strukturen müssen sie akzeptieren oder kompensieren. Jetzt haben sie bei der Weitsichtigkeit die Erfindung der Brille, die die Struktur kompensiert und natürlich für einen Menschen wie mich auch die meisten negativen Auswirkungen dieser strukturellen Besonderheit meines Körpers wegmacht. Und nur so konnte ich mein Leben leben. Ohne diese Hilfsmittelbrille hätte ich es gar nicht leben können. Deshalb ist aber trotzdem die Struktur nicht weg. Nur weil ich eine Brille auf der Nase habe, bin ich ja deshalb nicht mehr nicht weitsichtig, sondern ich bin es immer noch. Und Autismus und ADHS sind im Kern genauso Strukturen. Ja, das sind strukturelle Besonderheiten eines Körpers. Das ist ein Schicksal. Das ist keine Unart. Und insofern, als dass es ein Schicksal ist, muss man es akzeptieren. Es gibt keine vernünftige andere Alternative. Und natürlich muss man gucken, ob es gescheite Kompensationsstrategien gibt. Na, also Methylphenidat bei ADHS kann man ja im Grunde so ein bisschen vergleichen mit einer Brille. Ne? Auch das Methylphenidat oder die Stimulantien, egal über welche man jetzt nachdenkt, machen ja die Struktur nicht weg. Die kompensieren sie ja nur. Ne? Das kann man eigentlich ganz gut vergleichen mit einer Brille. Ne? Wenn sie es absetzen, ist es ja genauso da wie vorher. Ne? So wie wenn ich meine Brille absetze, dann ist ja meine Weitsichtigkeit auch in ihren Auswirkungen auf mein Leben wieder da. Dann gibt es aber natürlich auch Probleme und Problemverhaltensweisen. Also nehmen Sie mal einen Studenten, der zieht in eine Unistadt und der wohnt an so einer total lauten Straße, ist aber gleichzeitig total geräuschempfindlich. Dann ist der immer super gestresst, einfach weil er das Problem hat, dass er keine gescheite Wohnung hat. Ne? Dieses Problem ist auch höchst wichtig und höchst relevant, ist aber keine Struktur. Ne? Das sollte ich natürlich nicht akzeptieren. Strukturen soll ich akzeptieren. Probleme soll ich nicht akzeptieren. Wenn es irgend geht, sollte ich sie ändern. Ne? Oder nehmen Sie mal das Schicksal vieler autistischer Menschen, dass sie gemobbt werden in der Schule. Ne? Erst recht die, die dann gut und leicht lernen können, die werden dann für arrogant und hochnäsig gehalten und die werden gemobbt. Und Mobben ist natürlich ein Problem und keine Struktur. Und zwar kann ich das Mobben nicht unbedingt selber nach Belieben abstellen, ne? Sonst würden es die Kinder ja machen. Aber natürlich sollte ich versuchen, Probleme zu lösen. Ne? Auch als Elternteil, ne? Sollte ich natürlich die Strukturen meines Kindes erkennen und akzeptieren. Aber die Probleme soll ich nicht akzeptieren. Die soll ich auch erkennen. Und wenn es irgend geht, soll ich die lösen und ändern. Und es gibt natürlich auch sowas wie Problemverhaltensweisen. Das bedeutet zum Beispiel bei einem autistischen Kind, Kommunikation geht immer schief, es versucht immer in die Gruppen reinzukommen, es wird aber immer abgewiesen und immer wieder kommt es nicht rein in die Gruppe. Oder bei ADHS-Lern ist das natürlich auch oft so. Dann führt das zu sowas wie einem sozialen Rückzug. Ne? Die Kinder ermüden, sie haben einfach keine Lust mehr. Sie wollen sich dieses ständige Scheitern nicht mehr antun und ziehen sich nur noch in ihre vier Wände zurück. Das können dann die Autisten oft besser als die ADSler. Die autistischen Menschen lesen dann Bücher. Das geht oft viel, viel besser als bei ADSlern. ADS-artig strukturierte Menschen haben dann die Gefahr, zum Beispiel ans Gaming zu kommen. Die ziehen sich zurück in ihre vier Wände und fangen mit irgendwelchen Computerspielen an. So, dieser soziale Rückzug und am Ende auch das Gaming ist aber natürlich keine Struktur, sondern es ist zwar verständlich, man muss da keinen Vorwurf draus machen. Höchstverständlich, dass autistische Menschen sich sozial zurückziehen, wenn sie in kommunikativen Situationen immer wieder scheitern. Das wird uns wahrscheinlich allen so gehen. Trotzdem ist es keine Struktur, sondern eher ein Problemverhalten, weil das führt sie in die Einsamkeit. Und genauso mit den ADS-Lern. Höchstverständlich, dass wenn sie da in der Schule immer nur kritisiert werden und immer nur runtergemacht werden und immer nur ihnen Vorwürfe gemacht werden, dass sie sich an ihre Computerkonsole zurückziehen und sich nur noch mit Gaming beschäftigen, weil da kriegen sie Bestätigung, da kriegen sie Anerkennung. Das ist ja total nachvollziehbar. Ob das jetzt aber deshalb eine gute Kompensation ist oder ein Problemverhalten, das ist eine andere Frage, ne? Das kann okay sein. Ich will jetzt nicht grundsätzlich jede Form von Gaming da schlecht reden. Es kann aber auch ein Problemverhalten sein, ne? Also wenn ich es natürlich übermäßig mache, und meine anderen Tätigkeiten, wenn ich dann keinen Sport mehr mache, Sport wäre auch eine gute Kompensationsstrategie, gerade für ADSler, dann mag es auch ein Problemverhalten sein und das sollte ich dann natürlich angehen.
Und genau das sind natürlich die Eltern gefragt, weil gerade eben
Absolut.
bei den ADHSlern da einfach wirklich Ende nie ist.
Ja.
Was natürlich dann auch die Frage aufwirft, welche Therapien bei einer Autismus-Spektrum-Störung empfehlenswert sind, weil bei ADHS wissen wir in fast allen Fällen Methylphenidat oder welcher
Ja.
Wirkstoff auch immer, also eine medikamentöse Therapie, kombiniert mit möglicherweise Verhaltenstherapie, Konzentrationstraining, was auch immer. Aber wie schaut das bei einer Autismus-Spektrum-Störung aus?
Ja, also beim Autismus gibt es eben nicht wie beim ADHS dieses Medikament, was da auf die Kernbesonderheiten wirkt. Stimulantien wirken ja auf diese Aufmerksamkeitsfähigkeit sehr überzeugend und sehr gut. Haben wir ja auch eine große Studie zu gemacht. Das gibt es in der Form beim Autismus momentan nicht. Es gibt gar kein gescheites zugelassenes Medikament. Es gibt Neuroleptika, die vor allen Dingen bei so Anspannungszuständen und aggressiven Verhaltensweisen bedingt eine Zulassung haben Und es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die wir auch immer wieder mal im Off-Label-Bereich einsetzen. Zum Beispiel das Aripiprazol, das gehört auch zu den Neuroleptika, oder das Risperidon bei Menschen, die eine ganz starke Empfindlichkeit für Reizüberflutung haben. Also manchmal können diese Medikamente in sehr, sehr kleinen Dosierungen helfen bei der Kompensation mancher dieser Besonderheiten, also insbesondere die Reizüberflutung, aber auch die Impulsivität, die es bei autistischen Menschen auch gibt, auch wenn es zum Beispiel bei Routinefrustration, also wenn irgendwelche Abläufe nicht so kommen, wie erhofft oder erwartet, gibt es halt Wutattacken. Ne? Das gibt es bei Menschen mit Autismus oder Kindern mit Autismus schon auch gar nicht so selten. Und da können solche Medikamente, wenn das extrem ist, wenn das eine Kleinigkeit ist, sollte man da, denke ich, rein pädagogisch dran gehen. Wenn es extrem ist, kann man sich das schon mal überlegen, ob man solche Medikamente versucht. Aber Kern der Therapie ist eigentlich eine Psychotherapie. Und das ist eigentlich ganz viel Psychoedukation, viel verstehen lernen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Dann arbeiten wir, wie gesagt, viel mit diesem SPZ-Modell, weil manchmal ist das ja auch gar nicht so leicht herauszukriegen. Ist jetzt zum Beispiel, wenn sich jemand am Computer zurückzieht und Gaming macht, das gibt es bei autistischen Kindern ja auch. Ist das jetzt als Problemverhalten zu deuten oder ist es eher eine gute Kompensationsstrategie? Weil es gibt ja auch was Positives. Es gibt ein positives Feedback, sie langweilen sich da nicht. Oder nehmen wir mal bei autistischen Kindern, da gibt es manchmal Kommunikationsmuster, die sehr ungünstig sein können. Wenn sie zum Beispiel sehr rechthaberisch kommunizieren mit anderen, dann ist es manchmal gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. Ist das jetzt was Strukturelles? Zum Beispiel dieses Rechthaberische, was manche autistischen Kinder als Kommunikationsstil entwickeln. Oder aber ist es ein Problemverhalten? Gerade letzte Woche haben wir noch einen Patienten hier im stationären Bereich. Dann sagen die, aber ich habe doch recht, stimmt doch, was ich sage. Und das kann man auch nicht immer komplett von der Hand weisen. Also in manchen Aspekten haben sie dann ja auch recht. Ne? Zum Beispiel autistische Menschen haben ja oft die Besonderheit, dass sie anderen Leuten die Wahrheit um die Ohren hauen. Ne? Also wenn irgendeiner sich ungeschickt verhält, dann wird es wahrgenommen von einem autistischen Menschen. Dann haut er ihm das aber komplett um die Ohren und macht sich natürlich viel Feinde damit. Ja, und wenn Sie jetzt diesen Menschen sagen, Mensch, also ich glaube, das ist ein Problemverhalten, dann sagt er, aber ich habe doch recht. Ich bin doch ehrlich und die ganze Gesellschaft ist unehrlich. Und jetzt wollen Sie, dass ich mich hier tarne, dass ich anfange, hier Camouflage, nennt man das im autistischen Jargon, also dass ich mich an eine ungute gesellschaftliche Struktur anpasse, könnte man es auch nennen. Ja, und manchmal ist das gar nicht so leicht und so klar zu sagen, ja, wer hat denn jetzt hier recht? Irgendwie haben Sie natürlich recht, wenn Sie sagen, die Gesellschaft erwartet da, dass da eine soziale Lüge kommt. Und das ist aber doch unehrlich. Also irgendwo ist die Kritik an der gesellschaftlichen Erwartung da ja auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite kränkt das natürlich die anderen Menschen. Na, also wenn Sie ihnen jetzt alle Schwächen, die Sie so haben, sofort um die Ohren hauen, ist es natürlich auch ein Kommunikationsstil, der sie selber in die Konflikte oder in die Einsamkeit führt, sage ich immer. Ne? Also entweder wehren sich die anderen, weil sie sich angegriffen fühlen, dann sind sie im Konflikt, oder die ziehen sich von ihnen zurück, weil sie sagen, das muss ich mir jetzt nicht antun, dass er mich hier ständig runtermacht. Dann mündet aber das für den autistischen Menschen in der Einsamkeit. Und beides ist nicht gut. Und oft arbeiten wir da mit diesem SPZ-Modell im Grunde erstmal um ein Verständnis zu entwickeln, wie vielschichtig das ja auch manchmal ist.
Das heißt, das ist ja auf Erwachsene zugeschnitten. Das heißt, Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum würden hier so etwas wie ein Elterntraining für autistische Kinder brauchen, um eben zu wissen, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um.
Also ich komme gerade vom Kongress der Wissenschaftlichen Gesellschaft Autismus-Spektrum, der war gerade in Frankfurt. Und da hat die Frau Gaudi aus Indien ein ganz, ganz tolles Elternprogramm vorgestellt. Da wird Eltern von autistischen Kindern im Grunde erklärt, was die strukturellen Besonderheiten ihrer Kinder sind. Und also ich fand das wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
War aber
Ja.
wahrscheinlich auf Englisch, oder?
Das war auf Englisch, ja, das war eine Inderin, die konnte nur Englisch, ja. Das wurde dann schon zumindest teilweise übersetzt. Aber ich fand es als Beispiel nochmal wichtig, wie wichtig das ist, dass die Eltern ihre Kinder richtig verstehen, ne? Weil wenn die Eltern ihre Kinder nicht richtig verstehen, dann meinen sie es oft gut, aber sie reagieren halt oft nicht klug pädagogisch, ne? Ich in meinen Workshops erzähle ich immer die Geschichte von einem Patienten, den ich mal hatte. Da hatte der Vater ihn immer, das war ein autistischer Junge, konnte mit 4 Jahren schon lesen, schreiben, spät gesprochen, aber dann auch wie so ein Professor. Und sein Hobby war, ich glaube, ab 4 Jahren Lexika und Atlanten lesen. Hat sich immer auf dem Sofa gesetzt, hat dann Lexika und Atlanten gelesen und war da sehr zufrieden. So, und dann kam der Vater und machte sich Sorgen und sagte dem Jungen: Mensch, ein Junge, der mit 4 Jahren auf dem Sofa sitzt und Lexika und Atlanten liest, ist doch kein richtiger Junge. Ein richtiger Junge muss was machen, was glauben Sie?
Naja,
Fußball
natürlich in
spielen.
der Natur Fußball spielen gehen.
Genau. Also so auch der Vater, ein richtiger Junge geht doch Fußball spielen. Dann hat der Vater mit sehr viel Elan und Druck wahrscheinlich den Jungen aus dem Haus gescheucht auf den Bolzplatz. Und autistisch wie der arme Kerl war, konnte er natürlich nicht gescheit Fußball spielen. Ne? Er konnte nicht gut dribbeln und Fußball ist für autistische Menschen in der Regel. Also ich habe zwar auch in Frankfurt wieder einen sehr netten autistischen Mann getroffen, der offensichtlich super Fußball gespielt hat. Wir sind die Oberliga. Und das gibt es auch, aber die meisten können das nicht. So, jetzt habe ich den Vater immer in den ersten 10 Jahren meiner Vortragstätigkeit eigentlich immer insgeheim so ein bisschen als schlechten Vater dargestellt. Ich habe gesagt, was macht denn der da? Der sagt seinem kleinen Sohn mit 4 Jahren schon, du bist kein richtiger Junge. Na gut, ja, kein Wunder, dass der eine Identitätsstörung kriegt, wenn er schon mit 4 zu hören bekommt und wahrscheinlich 100 Mal, du bist kein richtiger Junge. Na, und irgendwann kamen wir dann aber dann doch, ich glaube, da habe ich schon 10 oder 15 Jahre das gemacht und dieses Beispiel auch oft erzählt. Irgendwann kam mir dann doch durch den Kopf, was, wenn der Vater aber doch ein sehr engagierter Vater war. Immerhin, wir reden jetzt über die 60er Jahre, ne, das ist lange her. Und immerhin war er ein Vater, der sich überhaupt um sein Kind kümmerte. Ne, das war damals ja gar nicht unbedingt üblich, da war Erziehung ja Frauensache. Und was, wenn er, jetzt stelle ich mir mal vor, das war ein engagierter Vater, der hat gemerkt, ups, irgendwas stimmt mit meinem Sohn nicht. Er hat gar keine Freunde, der ist total isoliert, er sitzt hier nur auf dem Sofa und liest Lexika und Atlanten. Und der vereinsamt mir ja total. Ne? Und dann hat er sich überlegt, als engagierter Vater in den 60ern, was kann ich denn da machen? Und das beste Psychotherapeutische, was dem eingefallen ist, ist, warum den nicht zum Fußballplatz schicken? Da lernt er andere Jungs kennen und da kommt er mal unter seinesgleichen und dann lernt er mal Kontakte zu knüpfen. Ne, von Autismus hatte der Mann ja gar keine Ahnung, hatte ich auch nicht. Ne, ich habe es ja auch erst 2004 gelernt, da war ich schon lange Psychiater. Also insofern habe ich ihn anfangs immer als eher, gut, er war ja nie dabei, aber anfangs habe ich den so implizit immer als schlechten Vater dargestellt, der seinem Sohn nur ein schlechtes Selbstwertgefühl vermittelt. Irgendwann kam er am Ende durch dem armen Mann völlig Unrecht und er war ein engagierter Vater, der sich immerhin schon in den 60er Jahren um seine Kinder gekümmert hat.
Und genau
Und
dort liegt ja auch das Problem bei sehr vielen Eltern im 21. Jahrhundert, dass sie
ja.
gar nicht wissen, was mit ihrem Kind los ist. Und da ist
Genau.
vielleicht auch die Frage, wenn ich jetzt als Eltern, vor allem jetzt nach dem heutigen Podcast, wenn ich dann als Eltern das Gefühl habe, mein Kind könnte eine Autismus-Spektrum-Störung haben, wo kann ich mich denn über dieses Krankheitsbild informieren, und zwar für Laien und für Einsteiger in das Thema verständlich? Das ist ja auch immer der Knackpunkt.
Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen natürlich im Internet gibt es schon relativ viel mittlerweile. Ich selber habe ja auch ein Buch geschrieben, aber manche sagen, das ist vielleicht mit der Sprache ein bisschen zu hoch oder ein
Also
bisschen kompliziert.
das kann ich nur unterstreichen. Das ist zwar ein brillantes Buch, aber ich glaube, dazu muss man wirklich ein bisschen wissenschaftliches Vorverständnis haben und sehr ausgeschlafen sein, um da folgen zu können. Ja.
Das glaube ich Ihnen. Also eigentlich habe ich sogar geschrieben im Hinblick auf Menschen mit hochfunktionalem Autismus und auch auf Familien, weil ich das durchaus auch kenne, dass die Strukturen nicht erkannt werden und dann führt das eben auch in den Familien zu Missverständnissen. Ne?
Genau.
Ich erzähle Ihnen mal eine kurze andere Anekdote. Das war eine Tochter aus einer autistischen Familie und da gab es immer am Essenstisch Krach, insbesondere einer regte sich immer auf. weil sich das Kind ekelig benahm. Und dann kamen die zu uns in der Diagnostik und dann haben wir unter anderem diese Tests gemacht, wo es um Emotionserkennung geht. Es gibt so Mimiktests und es gibt so Basisemotionen wie Freude, Wut, Staunen. Und eine von diesen Basisemotionen ist Ekel. Und das erkennt man eigentlich total einfach. Ihr kennt sofort Ekel. Stellen sich eine eklige Geschichte vor und dann verziehen sie euch das Gesicht. Jeder macht die gleiche Mimik. Und diese junge Frau, die konnte Ekel nicht erkennen. Gar nicht. Die hatte von allen Ekelbildern, mit denen sie konfrontiert wurde, die stand wie der Ochs vom Berg. Die wusste nicht, was das bedeutet. Und obwohl Ekel eigentlich wirklich sehr, sehr leicht zu erkennen ist. So, für diese Familie war diese Erkenntnis total wichtig, weil plötzlich war denen allen klar, die merkt das gar nicht. Ne, alle haben immer gedacht, wenn sie irgendwas Ekliges am Essen macht, dass sie das extra macht. Oder die haben gedacht, das ist die weiß doch, dass das ich das eklig finde. Das ist ja völlig egal. Ne, und dann ärgert man sich natürlich, wenn man das so denkt. Ne, wenn man da zusammensitzt und dann passiert wieder irgendwas eklig. Immer, also jetzt mal ein Beispiel, das war nicht diese junge Frau, aber jemand bohrt sich in der Nase. Das ist ja unfreundlich, weil andere das eklig finden. Ne, und wenn das dann jemand aber trotzdem tut, dann denkt man ja nicht nur, das ist eklig, sondern man denkt auch, die ist unverschämt. Die respektiert gar nicht, dass mich das belastet, wie die sich hier verhält. Und erst die Erkenntnis in diesem Fall, Mensch, unsere Tochter kann das gar nicht wahrnehmen, hat ganz, ganz viel Entspannung in die Situation gebracht. Die Situation auf der reinen Sachebene war komplett die gleiche. Aber die ganze Deutung, die sich plötzlich dran hängt, die war weg. Keiner hat mehr geglaubt, es ist dir völlig egal, was wir fühlen, oder die kümmert sich im Dreck um unsere Gefühle, sondern alle haben plötzlich realisiert, ach, das merkt die gar nicht, das sieht die nicht, die ist blind für dieses Phänomen. Und dieses Verständnis, im Grunde ist da genau das passiert, da hat die Familie was Strukturelles als etwas Strukturelles begriffen.
Und deswegen sage ich immer wieder, Psychoedukation, sprich
Absolut.
Information für die Eltern, ist einfach
Ja.
das A und O, um ein
Ja.
Kind sowohl mit ADHS als auch mit
Ja.
ASS gut begleiten zu können. Und
Ja.
deshalb nochmal zurück zu meiner Frage, ob Sie irgendwelche Tipps haben für Laien und Einsteiger. Ja, natürlich das Internet, da gibt es sicher auch sehr seriöse und gute Seiten, aber haben Sie vielleicht das eine oder andere Buch am Schirm, das Sie da empfehlen könnten, wo Sie sagen, ja, da kann man sich so ein bisschen einen
Meinen
Einblick
Sie
geben?
jetzt für Autismus oder wie?
Ja,
Oder
für Autismus, ja.
für Autismus? Also für Mädchen, Asperger Girls, kann ich sehr gerne empfehlen. Können Sie ja vielleicht noch nachher bei den Shownotes verlinken. Gut, die Literatur von mir, sonst die ist eher Fachliteratur. Was ich empfehlen würde, ist Folgendes. Ich würde im Internet auf die Seite von Aspies e.V. gehen oder von Autismus Deutschland. Und genauso gibt es in Deutschland, zumindest auch ADHS Deutschland, das gibt es in Österreich ja wahrscheinlich auch. Und da würde ich schauen, weil die haben im Grunde sehr, sehr detaillierte Buchempfehlungen. Und zum Beispiel bei Aspies e.V. ist es ja auch von betroffenen Menschen selber. Das ist ja eine Selbsthilfeorganisation, die da auch nochmal ihre eigene Perspektive sehr positiv einbringen können. Und für die Elternperspektive würde ich da die Seiten von Autismus Deutschland empfehlen.
Wunderbar, dann werde ich zu beiden Seiten in den Shownotes verlinken.
Ja.
Ja, Herr Professor von Elst, das waren zwei ganz spannende Folgen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich für unsere Hörer und Hörerinnen genommen haben und hoffe, dass wir einander im ADHS Family Podcast wieder einmal sehen und hören werden.
Ja, vielen Dank, sehr gerne.
Gut, ihr Lieben, das waren diesmal zwei Episoden, bei denen auch ich als alter Hase noch einiges lernen konnte und von denen ich hoffe, dass sie in einigen Familien Licht an so manche Stellen geworfen haben, wo bisher nur ein großer Schatten mit mehreren Fragezeichen war. Was ich abschließend zu diesem zweiten Teil allerdings noch unbedingt festhalten möchte, ist etwas ganz Wichtiges zum Brillenvergleich, den Professor van Elst gebracht hat. Er hat ja im Interview die Brille als Hilfsmittel erwähnt, die seine eigene Struktur der Weitsichtigkeit zum Positiven verändert hat, solange er sie aufhat. Setzt er die Brille allerdings ab, ist es wie bei jedem anderen Brillenträger auch so, dass die Fehlsichtigkeit natürlich sofort wieder zum Hindernis wird. Und in diesem Zusammenhang hat Professor van Elst einen ähnlichen Vergleich zu dem Hilfsmittel ADHS-Medikation bei von ADHS-Betroffenen gezogen. Und natürlich ist es genau so, wie er gesagt hat, dass die ADHS-typischen Probleme und Symptome, die er Struktur nennt, wieder da sind, sobald die Wirkung des ADHS-Medikaments nachlässt bzw. verschwunden ist. Allerdings gilt es hier anzumerken, dass von ADHS Betroffene sich in der medikamentierten Zeit ganz viele Fähigkeiten aneignen können, die dann irgendwann einmal auch ohne Medikation abgerufen werden können, weil das Gehirn ein extrem lernfähiges Organ ist und einmal Angelerntes bzw. Antrainiertes in der Regel gut abrufbar zur Verfügung hat. Auf Kinder mit ADHS umgelegt bedeutet das, dass sie in diesen medikamentierten Phasen vieles lernen, wie beispielsweise sich richtig zu organisieren, wie sie auf die Zeit achten, wie sie planvoll handeln, wie sie sozial angemessen reagieren und vieles mehr. Und sobald diese und viele andere Fähigkeiten verinnerlicht sind, können sie in der Regel auch ohne Medikation abgerufen werden. Es war mir wichtig, das zu ergänzen, denn das ist es ja, was wir uns als Eltern wünschen, dass die Medikation so lange eine Unterstützung ist, bis die Kinder vieles, das ohne Medikation kaum möglich ist, so gut verinnerlicht haben, dass Medikamente irgendwann einmal nicht mehr notwendig sind. Wann bzw. ob dieser Zeitpunkt kommt, hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, über die ich in einer zukünftigen Folge einmal ausführlicher sprechen werde. Gut, dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/autismus2 herunterladen könnt und hoffe, dass ihr auch in der kommenden Episode wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch jedenfalls mit euren Träumerchens und Zappelwunderkindern eine einigermaßen entspannte und wunderschöne Zeit bis dahin.